Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Podcast mit Judith Ebert. Fachkräftemangel, das ist so ein Wort, das geistert seit Jahren durch die Medien. In Deutschland gibt es zu wenig gut ausgebildete Arbeitnehmer. Arbeit ist da, nur nicht die Leute, die sie machen können, sagen Betriebe. Aber auch Arbeitnehmer leiden darunter, dass zu wenige Kollegen da sind für zu viel Arbeit. Wir reden mit dem Chef einer IT-Bude in Potsdam, mit einem seiner Angestellten, mit einer angehenden Busfahrerin und einem richtigen Bäcker, der noch richtige Schrippen macht. Jetzt im Podcast.
Deutschlandfunk Nova.
In Deutschland fehlen fast eine 500.000 Fachkräfte. Immer mehr Betriebe haben Arbeit, finden aber keine Leute, die gut genug ausgebildet sind, um sie zu machen. 30 Milliarden Euro hat das letztes Jahr die deutsche Wirtschaft gekostet, sagt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Soweit die Statistik, wir gehen in die Praxis, dahin, wo es richtig weh tut. Sprechen mit Firmeninhabern und Arbeitnehmern, die den Fachkräftemangel am eigenen Leib spüren. So auch Christian Rösner, Chef bei der MTangi, das ist ein Softwareunternehmen aus Potsdam. Die entwickeln und verkaufen Software. Und Christian war bei mir im Studio zusammen mit Marc Fischer, IT-Systemkaufmann bei MTangi. Ich habe Christian gefragt, welche Fachkräfte fehlen euch denn genau?
Na, wir selber sind ja ein IT-Unternehmen und wir haben klassischen Fachkräftebedarf im Bereich Vertrieb. Da nehmen wir die IT-Systemkaufleute. Oder im Bereich der Entwicklung, da haben wir dann die Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung. Oder wenn das, was dann fertig entwickelt wurde, zum Kunden geht und dort nicht in irgendeiner Form so funktioniert, wie es funktionieren sollte, sind dann meistens die Fachinformatiker Systemintegration gefordert, die dann dafür sorgen, dass die Lösungen, die bereits schon da sind, beim Kunden so installiert und lauffähig gemacht werden, dass der Kunde da quasi mit arbeiten kann.
Es gibt ja die Aussteigermesse Your Turn. Da treffen sich Arbeitgeber, die Azubis suchen und Studenten, die keinen Bock mehr auf Studium haben und sich da nach einer Alternative, gerne auch nach einer Ausbildung umgucken wollen. Christian, du bist da auch jedes Jahr. Du guckst nach Azubis für eure Firma. Meine Frage, jemand, der sein Studium nicht auf die Reihe kriegt, wieso soll der dann bitte eine Ausbildung schaffen?
Ja, man könnte das tatsächlich vermuten, dass es genauso ist. Ne? Mhm. Aber ich sehe das genau andersrum, weil man muss mal gucken, was für Leute man dort trifft. Man trifft dort Leute, die haben eine Lebensgeschichte. Jeder Mensch kann individuell irgendetwas ganz gut. Die meisten haben halt nur Schwierigkeiten herauszufinden, was genau das ist. Das hat vielfältige Gründe. Entweder ist es in der Familie bedingt, irgendwie, dass da jetzt so die Vorbildfunktion fehlt. Vielleicht irgendwie wurde der mal falsch angeleitet oder vielleicht hat er einfach mal ein Studium gemacht, wo Vati gesagt hat, hier, mach das mal. Das haben wir in 7 Generationen so gemacht und der hat sich einfach nicht getraut zu sagen, ich möchte aber was ganz anderes machen. Gründe sind da wirklich vielfältig. Hm. Und ich finde diese U-Turn, das ist für mich mehr als eine Messe, das ist für mich fast schon eine Bewegung, weil für mich ist das auch so ein bisschen, ja, das hat so was Revolutionäres, ne? Etwas nicht zu tun, irgendwie was alle tun und etwas zu akzeptieren, was viele nicht akzeptieren. Dieses Fail ist in Deutschland ja
Scheitern.
Etwas...
Scheitern, ja, ja.
Genau, dieses Scheitern, das ist in Deutschland ist ja
ganz
etwas...
ganz negativ besetzt in Deutschland, ganz schlimm, darf man nicht.
Gibt's ja gar nicht,
nein,
ne?
Nein, ganz so, straight
und,
durchziehen.
Da dann noch hinzugehen und zu sagen, naja, wenn jemand so ein Studium schmeißt... Das ist ja eigentlich der Totalverlust auf der ganzen Schiene. Und wenn wir solchen Leuten eine Plattform geben können, wo die wachsen können, wo die einfach ein Umfeld bekommen, wo sie sagen, okay, das ist genau das, was ich gesucht habe und was mich weiterbringt, dann ist es für mich etwas, was gut funktioniert.
Und du suchst dir dann die Rosinen raus. Marc zum Beispiel.
Ja, das ist tatsächlich sehr lach.
Also wenn wir Marc, du bist doch eine Rosine, oder?
Wäre jetzt falsch, wenn ich Nein sagen würde.
Definitiv. ich sag mal, wenn wir so 30 Gespräche auf so einer Messe führen, ne, dann kannst du im Schnitt so sagen, dass die Hälfte, das ist echt eine Lebensberatung. Das muss man einfach klar so sagen. Aber das ist ja okay. Ne? Wenn die Messe dazu beitragen kann, dass Leute irgendwie das klarer sehen, dann ist ja schon viel gewonnen. Man muss das als großes Ganzes sehen. Die Rosinen, was du mit Rosine meinst, ja, natürlich picken wir uns die raus. Deswegen fahren wir dahin. Das ist ja auch für uns ein Investment irgendwie, wo wir einen Tag vor Ort sind irgendwie. Und klar, das ist der Zweck, ne? Leute wie Marc zu finden.
Jetzt bin ich auf Marc sowas von gespannt. Auf die Rosine.
können wir auch sagen, ja.
Marc, du als alte Rosine. Bist IT-Systemkaufmann.
Ja, richtig, genau.
In der Firma deines Chefs. Was wolltest du ursprünglich werden? Ich nehme an, was anderes.
Ja, also ich Als ich Abi gemacht habe, als ich 19 war, dachte ich irgendwie, ja, ich will was mit Technik machen, Ingenieur werden. Fatih war halt auch immer schon Ingenieur.
Was hat denn der so gebaut?
Nee, der war tatsächlich bei Bombardier, war der Ingenieur, hat Züge gebaut.
Cool.
Ja, davor, also während des Studiums, war ich auch als Werkstudent dort tätig. Ja, und das dachte ich immer früher, dass ich sowas machen muss oder möchte oder wie
Züge
auch immer.
Züge bauen.
Ja, jetzt nicht unbedingt Züge bauen, aber sowas in die Richtung. Also was Richtung Ingenieurswesen. Also nach dem Abi bin ich ja dann auch nach Aachen gegangen, habe dort Wirtschaftsingenieur Elektrotechnik studiert.
Oh, Elite.
Ja.
Alter Verschalter.
Naja, ja. Auf jeden Fall nach 1-2 Jahren habe ich mir dann doch überlegt, also das war dann irgendwie, ich hatte damals irgendwie noch eine Freundin, mit der ich dann gemeinsam dahin gegangen bin. Dann ist das irgendwann auch wieder alles abgebrochen und dann wollte ich wieder nach Berlin zurück. Ja, und wie es dann so ist als Student, man hängt dann irgendwie vor den Spätis rum, geht dann unter der Woche feiern, macht irgendwie dies und das, nur nicht studieren, bis ich dann irgendwann dachte, naja, okay, jetzt musst du mal wieder was Neues anfangen, bin dann, hab dann in die Logistik gewechselt und ja, dann mit 27 ist mir dann das Geld ausgegangen und ich dachte mir, okay, jetzt
musst du was Grundlegendes ändern.
Genau.
Ist es dann für dich gescheitert daran, dass das nicht das Richtige war? Also hast du schon während des Studiums gemerkt, Ingenieur ist vielleicht doch nicht das, was ich möchte, weil Logistik geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, die du dann jetzt machst, ne?
Ja.
Du musst ja auch ein bisschen Akquise machen.
Genau.
Kundenkontakt ist ja, richtig. Mit Logistik hat das ja auch was zu tun. Organisation ist ja ein grundlegender Teil deines Jobs. Ja. Also ging das ja eigentlich so automatisch schon eher in so eine Richtung,
ja,
oder nicht? Und weg vom klassischen Ingenieur.
Vielleicht,
der
wenn
vom
dann unterbewusst. Also eine bewusste Entscheidung war das nicht. Also ich konnte mir seinerzeit nie vorstellen, irgendwie im Vertrieb zu arbeiten. Also das war tatsächlich erst, als ich dann zur Messe kam und ja.
Dann hast du das dann aus ihm rausgelockt da, oder wie?
Sagen, ja. Marc ist tatsächlich so ein prädestiniertes Beispiel und so ein White Label dafür, wie das bei vielen tatsächlich ist. Ja. Marc wollte Fachinformatiker werden, der kam also tatsächlich und meinte, Mensch, ich mache jetzt was mit IT, das klappt schon irgendwie. Und da findet man in so einem Gespräch, deswegen halt auch vorhin mein Hinweis, dass halt vieles auch so eine Lebensberatung ist, da findet man in so einem Gespräch dann halt raus, ey, der ist so gut mit Menschen. Und wenn man mit dem spricht irgendwie, der hat so ein freundliches Wesen. Was will denn der in einem abgeschlossenen, also bildlich gesprochen, in einem abgeschlossenen Raum mit einem Fenster?
Das will der im Keller und einer Pizza. Ja,
richtig. Ja. Und wir machen dann so Probesessions, wo wir die Leute einfach mal einladen, mit uns mal zu arbeiten. Weil ich kann ihnen ja viel erzählen. Die müssen das mal erleben. Ne? Die müssen das erleben. Was heißt denn das im Vertrieb? Im Vertrieb, wenn man das so hört. Ich bin im Vertrieb tätig. Da stellt man sich dann immer irgendwo ein Callcenter vor, wo die Leute dann ans Telefon gehen und irgendwelche kalten Leute anrufen und denen dann irgendwas verkaufen. Wir sind ja ein erklärungsbedürftiges Produkt. Das heißt, das ist ein Systemberatungsvertrieb. Ja, da muss man Leute einfach ranführen und einfach mal ins Wasser schmeißen und mal gucken, was daraus entsteht. Und das ist das Fantastische, dass er dann für sich gemerkt hat, Mensch, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und wir für uns natürlich dann auch so ein Erlebnis hatten, wo wir gesagt haben, hey, klasse, wieder einer, den wir im Prinzip dann gefunden haben und wo es super passt.
Warum nehmt ihr nicht einfach in Anführungsstrichen normale Azubis?
Wir haben das Abitur mit 12 Jahren. Ich selber habe noch ein Abi mit 13 Jahren gemacht.
Ich
finde,
auch.
Das ist ein wesentlicher Unterschied.
Darf man gar nicht sagen, oder?
Ja, eben. Das,
oh, scheiße.
Genau.
Ich nicht, mit 12.
Genau. Und das eine Jahr macht eine Menge aus, ne? Also wenn jemand mit 17 irgendwo rauskommt oder mit 18 oder 19, das ist schon ein echter Unterschied. Das sind 2 Jahre Lebenserfahrung manchmal. Und wir haben für uns die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die aus dem Studium kommen, denen muss ich die Welt nicht mehr erklären. Und das ist für uns tatsächlich aus Arbeitgebersicht total tiefenentspannt, mit Leuten zu arbeiten, denen du nicht mehr erklären musst, irgendwie, wie die Welt funktioniert. Mhm. Weil die haben es ja aus eigener Erfahrung schon im Prinzip fail, haben die ja schon kennengelernt. Die wissen ja, wie sich das anfühlt, etwas zu tun, wo man unglücklich ist. Und die Leute sind darauf sensibilisiert, zumindest nach meinem Empfinden, sich dann auch Sachen zu suchen, wo sie dann ehrlich sind und sagen, ey, da habe ich jetzt Lust drauf oder da habe ich keine Lust drauf. Mhm. Und wenn sie Lust drauf haben, das Beste, was wir uns alle vorstellen können, sind Kollegen, die Bock auf Arbeit haben, oder?
Ja, und die hängen sich dann auch anders rein.
So ist das, genau.
Marc, jetzt steht natürlich dein Chef neben dir. Soll ich ihn rausschicken?
Nö, ach, wir haben keine Geheimnisse voneinander.
Ich wollte dich fragen, ob es die richtige Entscheidung war. Wir können deinen Chef auch rausschicken.
Nein, alles gut, also.
Nein, alles gut. War nur ein Witz. Also, jetzt im Nachhinein, würdest du sagen, alles richtig gemacht?
Definitiv. Also, als ich auch schon zur J-Turn gegangen bin und dann vor ihm stand und wir dann gequatscht haben und dann wurde ich ja quasi gleich zum Bewerbungsgespräch eingeladen, hingegangen, gequatscht und ja, ich habe irgendwie gemerkt, dass das passt. Dann war nach 2 Tagen irgendwie die Zusage da. Nach 4 Tagen durfte ich dann schon anfangen und das lief alles. Ja, also da haben wir uns tatsächlich gefunden. Also
Also aus der Nummer, dass wir die Rosinen nicht mehr rauspicken, da komme ich nicht raus. Ja.
Nee. Ist doch gut. Also Ist doch super.
Wir sind da tatsächlich dann auch irgendwie eher so von der Truppe. Wir schießen dann auch gerne mal schnell. Ja. Weil wenn das tatsächlich so passt, ja, das, sowas kannst du nur verhaften und sagen, ey, wir machen das jetzt gemeinsam. Ja, das.
Ich hätte noch eine Frage. Achso, genau, wann hast du das dann? Hast du das danach deinen Eltern gebeichtet, dass du jetzt einen neuen Job hast?
Ja, erst als ich genommen wurde. Ja. Die wussten davon gar nichts. Davor hatte ich auch schon 2 Monate lang gejobbt, also da hatte ich ja dann nicht mehr studiert. Und das hat echt Überwindung gekostet. Also war nicht so cool. Also vor allen Dingen, weil ich habe ja auch eine asiatische Mutter und die sind ja sowieso ein bisschen so, mach mal ein Studium. Und nach dem Abi kam das gar nicht für mich in Frage, eine Ausbildung zu machen. Also da dachte ich dann, warum jetzt eine Ausbildung machen? Für mich war immer klar, ich muss studieren. Und weil mir das auch schon immer mitgegeben wurde. Mhm. Und das war dann irgendwie ziemlich unangenehm. Aber ja, meine Eltern haben das eigentlich ziemlich gut aufgenommen. Und jetzt, ja, ist alles super. Sie sind stolz auf mich.
Ja, das ist tatsächlich ein Punkt. Irgendwie, da muss ich unbedingt reingrätschen. Ne? Das höre ich von einigen. Irgendwie, dass so diese Vorbehalte zur Ausbildung da sind. Ne? Bei vielen ist es tatsächlich so, dass es so der Plan B oder Plan C. Also Studium ist sowieso das höchst angesehene mit meinem Plan A. Ich kann da aus meiner Perspektive überhaupt nicht feststellen, irgendwie, dass wir jetzt schlechter sind, als wenn man jetzt mal auch den Ausbildungszeitraum mit dem Studium vergleicht. Wenn man sich anguckt, wie lange muss ich studieren, um an einen Punkt zu kommen, dass ich genommen werde oder ich habe eine Ausbildung. Wenn man mal so anguckt, was man in 2 Jahren aus Leuten machen kann, ist das echt, also bei uns, das ist eine Erfolgsgeschichte.
Ja. Naja, zumal man ja auch dazu sagen muss, dass ihr die Leute für euer Unternehmen ausbildet.
Klar.
Das heißt, also das ist doch ganz klar, dass die dann am Ende an den Positionen, wo sie sitzen, auch das können, was sie können sollen.
Ja, ganz
also
klar.
Eine absolute Win-Win-Situation.
Ja, definitiv.
Christian Rösner, Chef bei mTangi. Es ist ein Softwareunternehmen aus Potsdam. Und Marc Fischer, IT-Systemkaufmann bei mTangi. Beide waren hier im Studio. Christian Rösner hat Marc Fischer bei der Studienaussteigermesse Your Turn kennengelernt und für eine Ausbildung in seiner Firma gewinnen können. Ihr habt gehört, sehr erfolgreich. Eine sehr ungewöhnliche Methode gegen Fachkräftemangel, aber erfolgreich, wie gesagt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Jobs direkt aus der Hölle. Busfahrer gehört für mich eindeutig dazu. Du hast andauernd mit schlecht gelaunten Leuten zu tun. Du musst durch das Chaos des Berliner Stadtverkehrs fahren. Und dann am besten noch Schienenersatzverkehr. Ich finde es total nachvollziehbar, dass es nicht so leicht ist, Leute zu finden, die Busfahrer werden wollen. Auch hier. Fachkräftemangel, das Stichwort. Aber es gibt Menschen, man glaubt es kaum, die diesen Job trotzdem gerne machen. Und eine, die dafür wirklich brennt, ist Mandy Hoppe. Auszubildende bei der Dr. Hermann Gruppe. Das ist ein Berliner Busunternehmen, das auch für die Berliner Verkehrsbetriebe fährt. Mandy war bei mir im Studio und ich habe sie gefragt, du bist im 2. Lehrjahr und fährst schon alleine Bus. Du hast ja noch nicht so viel Erfahrung. Hast du keine Angst, dass da irgendwas passiert?
Schiss hat man immer, aber irgendwann, wenn es passiert, passiert's. Aber man ist immer vorsichtig, aufmerksam und man gewöhnt sich auch daran.
Okay, also du meinst, es hat jetzt nicht was mit Erfahrung zu tun, dass man ruhiger wird hinterm Steuer oder
doch,
so?
Doch, man wird ruhiger, viel ruhiger.
Okay, also du machst das total easy und entspannt.
Ja.
Wie lange fährst du schon Bus?
Ich fahre seit Januar alleine, aber generell seit November.
Krass, okay. Warum wolltest du unbedingt Busfahrerin werden? Ich habe gelesen, mit 3 Jahren wolltest du schon Busfahrerin werden. Stimmt das?
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ja, warum ich Bus fahren will, ist mir selber ein Rätsel. Das weiß ich selber nicht. Aber mit 3 habe ich angefangen, wirklich Modellbusse zu sammeln, Autos und alle so eine Geschichten. Irgendwann kam mein Zollstock in Frage und habe gesagt, Mama, steig mal in meinen Bus ein. Und und dann habe ich auch eine Zeit lang auch mal ein bisschen woanders gewohnt und dann bin ich jeden Tag mit dem Bus hin und her gefahren und habe einfach irgendwann festgestellt, ja, das ist meins, das muss ich machen und das werde ich machen. Und ich habe es heute geschafft, endlich vorne links hinter Steuer zu sitzen.
Und was hat dich, hast du auch keine Idee, was dich da fasziniert hat?
Ich liebe große Fahrzeuge und ich liebe große Verantwortung.
Du liebst große Fahrzeuge? Ja, dann bist du natürlich im Bus perfekt. Dann bist du richtig. Aber du hättest natürlich auch in die Tram steigen können und Tramfahrerin werden können oder U-Bahn-Fahrerin oder ICE-Fahrerin.
Ich sag's mal so, U-Bahn interessiert mich auch, definitiv. Aber Bus ist einfach, ist und bleibt meine Nummer 1. Das ist immer das, was ich von Anhieb auf wollte. Und da habe ich mich entschlossen, ich werde Busfahrer.
Vielleicht, weil du auch noch was siehst von der Natur. In der U-Bahn siehst du ja ein bisschen weniger. Ist ja oft sehr dunkel, ne?
Ja, das stimmt schon. Das ist richtig. Aber beim Bus, wirklich, da hast du die Straßen, da kannst du schon mal überholen. Ja, hast viel mit Leuten zu tun. Auskünfte geben, wenn die Hilfe brauchen. Das sind Sachen, die machen mir Spaß. Mhm. Und das brauche ich.
Jetzt fährst du ja vor allem im Schienenersatzverkehr. Ich sag mal so, da ist ja schlechte Laune bei den Fahrgästen meistens vorprogrammiert. Ne? Dem nutzt man ja nicht ganz so gerne, den Schienenersatzverkehr. Ist das für dich anders, als in einem regulären Bus zu fahren?
Viel nimmt sich da jetzt nicht. Also für mich ist es so, im Schienenersatzverkehr mache ich die Türen alle auf, alle rein und raus. Wenn die Fragen haben, können sie zu mir kommen, kein Problem. Beim Linienverkehr ist es da immer noch ein bisschen anders, weil ich mich dann noch gleichzeitig um den Fahrkartenverkauf kümmern muss und alles so eine Geschichten.
Also ist der Schienenersatzverkehr für dich cooler oder wie?
Ich finde den ganz entspannt. Der macht mir tatsächlich Spaß, muss ich sagen.
Und da pöbelt dich keiner an?
Doch, gepöbelt wurde schon eine ganze Menge, aber das lässt mich kalt mittlerweile.
Was machst du denn, wenn da jetzt jemand reinkommt und direkt anfängt, dich anzupaulen? Was sagst du dann?
Da gucke ich ihn an, versuche ruhig zu bleiben, versuche die Situation zu deeskalieren, ohne dass was passiert. Versuche ihn in Ruhe zu erklären, warum, wieso, weshalb das und das gerade ist.
Jetzt bist du ja relativ jung, ne?
Ja.
Und bist ein bisschen kleiner?
Ja.
Also zart, für unsere Hörer, die dich jetzt nicht sehen können. Dann bist du auch noch ein Mädchen. Du siehst ja auch aus wie ein Mädchen. Hast du nicht schon ein paar Mal gehabt, dass die Leute sagen, hä? Das ist meine Busfahrerin? Gerade in Berlin kann ich mir gut vorstellen, dass man sich sowas gerne mal anhört.
Ja, das ist richtig. Also, dass ich klein bin, habe ich schon wirklich von vielen hören dürfen. Also, von wegen so ein kleiner Gnom fährt Bus. Haha, witzig. Aber finden sie alle teilweise richtig toll. Also, die ziehen meistens einen Hut von mir, dass ich das wirklich durchziehe.
Gehört sich auch so, finde ich. Dass man da überhaupt was sagt, finde ich schon unglaublich. Nun gut, jetzt arbeitest du ja auch noch im Schichtdienst. Wie sehen da deine Arbeitszeiten konkret aus?
Das ist ganz unterschiedlich. Mal Frühdienst, Spätdienst, Nachtdienst. Ich mache alles.
Du bist echt fanatisch, oder?
Jo.
Ich mag alles großartig. Findest du das nicht total anstrengend, sag mal?
Nö. Okay, außer die Frühdienste.
Die gehen von wann bis wann?
Die können schon sehr heppisch werden, sagen wir es mal so. Aber man gewöhnt sich dran.
Aber sag mal, von wann bis wann?
Also das Frühste, was ich mal hatte, waren 3.24 Uhr oder sowas am Frühmorgen. Kriege ich alles hin, mache ich gerne.
Viel verdient tust du auch nicht, oder?
Da möchte ich jetzt nicht viel sagen. Ich kriege eigentlich das durchschnittliche Ausbildungsgehalt und das ist völlig in Ordnung, kann ich nicht meckern. Und ja.
Also vielleicht ist dir Geld einfach auch nicht so wichtig?
Mir ist das Fahren wichtiger und die Freude am Beruf.
Lieblingsbuslinie, hast du eine und wenn ja, warum?
Ich habe mehrere.
Erzähl, welche?
Also die ich selber noch nicht gefahren bin, würde ich jetzt nicht so wirklich aufzählen, aber die ich gefahren bin, ist der 369er, der Gosen Express.
Der Gosen Express.
Oder Gosenbomber, wie ich sage. Ist eine sehr entspannte Linie, hast 10 Minuten Fahrzeit, stehst du meistens 30 Minuten, aber da sind die Leute höflich, kommen alle mit einem guten Morgen rein, kommen alle mit einem Lächeln rein und sind wunderbar drauf. Also da macht die Linie doch tatsächlich Spaß.
Mandy Hoppe auf dem Weg zur Busfahrerin. Sie ist Auszubildende im zweiten Lehrjahr bei der Dr. Hermann Gruppe. Das ist ein Berliner Busunternehmen, das auch für die Berliner Verkehrsbetriebe fährt. Gerne auch den Schienenersatzverkehr. Und Mandy, ihr habt's gehört, ist völlig schmerzfrei. Schichtdienst, schlechte Bezahlung, schlecht gelaunte Fahrgäste. Alles egal, Hauptsache fahren vorne links hinterm Steuer. So geht's auch gegen den Fachkräftemangel.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Wie sieht's denn eigentlich bei euch in der Nähe mit Bäckereien aus? Geht ihr zu so einer guten alten Traditionsbäckerei oder sind das alles nur Backshops? Da werden dann Industrierohlinge in den Ofen geschoben und die verpuffen dann so im Nichts, wenn man reinbeißt. Bei einem Kollegen um die Ecke im Prenzlauer Berg in Berlin, da gibt es noch so eine handwerkliche Bäckerei. Manufacture Delicate heißt die. Die finden aber einfach keine Mitarbeiter, denn Bäcker und Verkaufspersonal fehlen, sind nicht zu finden. Fachkräftemangel, bei uns um die Ecke quasi, unser Thema heute Abend. Und der Mitinhaber von Manufacture Delicate, Jean-Michel Ermolde, hat uns erzählt, dass die Ansprüche der Leute, die sich bewerben, einfach ganz schön hoch sind.
Wir haben jetzt auch eine neue Kandidatin, die sagt, mehr als 30 Stunden beispielsweise kann, will sie nicht arbeiten, wo wir eine Vollzeitkraft für 40 Stunden die Woche suchen. Wir bieten hier eine Bezahlung über dem Mindestlohn an. Es ist zwar mit 50 Cent, sage ich mal, im Verhältnis gering über dem Mindestlohn, aber im Vergleich zu anderen Bäckereien, Großbäckereien in Berlin, die zu Mindestlohn bezahlen, bezahlen wir hier über Mindestlohn. wo aber die Vorstellungen der Bewerber auch wesentlich darüber hinausgehen, die dann Ansprüche haben und sagen, okay, unter 12 Euro die Stunde fange ich gar nicht an.
Oh, also momentan bekommen ungelernte Kräfte in dem Laden 9,20 Euro pro Stunde. Am liebsten hätte die Bäckerei jemanden, der das alte Handwerk noch von der Pike aufgelernt hat, aber so jemand meldet sich einfach nicht bei ihnen. Das Problem hat nicht nur diese Bäckerei, viele kleine Bäckereien finden keine Nachfolger und auch immer weniger wollen eine Ausbildung als Bäcker oder auch als Bäckerin machen. Könnte vielleicht an den Arbeitszeiten liegen.
Wenn man sich für den Beruf entscheidet, muss natürlich klar sein, ein Bäcker hört mit der Arbeit im Grunde auf, wenn andere Leute zur Arbeit gehen und die erwarten ihre Brötchen, also müssen die schon gebacken sein. Dementsprechend muss ein Bäcker natürlich in der Nacht anfangen zu arbeiten. Bei uns persönlich ist es so, dass die Bäcker in der Regel gegen 3, 4 Uhr in der Nacht anfangen zu arbeiten und dann in den Tag hineinarbeiten. Und das ist natürlich auch etwas, wo man sagen muss, fördert nicht unbedingt die sozialen Kontakte. Man braucht dann Freunde, die Verständnis dafür haben, für diese Arbeitszeit.
Für seine Bäckerei ist das zurzeit jedenfalls viel zu viel Arbeit mit so einem kleinen Team.
Momentan kompensiert mein Mitinhaber das alles, aber er ist daran auch an beiden Fronten irgendwo unterwegs und hat dann auch 10, 11, 12 Stunden Tage, das teilweise auch 6, 7 Tage die Woche, was man natürlich auch nicht allzu lange durchhalten kann. Also von daher, wenn sich dort nicht grundlegend etwas tut oder wir unser Konzept umstellen, müssen wir schon über Konsequenzen nachdenken.
Darüber will die Bäckerei Manufacture Delicate aber nicht wirklich nachdenken, beziehungsweise sie wollen den Laden einfach nicht schließen. Aber es gibt auch viele andere Bäckereien, die wegen Fachkräftemangel zumachen mussten. Erst vor 2 Wochen zum Beispiel hat eine Kreuzberger Bäckerei genau deshalb für immer geschlossen. Fachkräftemangel.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Wellington. Neuseeland hat eine Kampagne gestartet, um auf Weltkarten nicht mehr vergessen zu werden. Die Aktion Hashtag Get New Zealand on the Map hat die offizielle Unterstützung von Premierministerin Jacinda Ardern. Der Pazifikstaat liegt auf den meisten Weltkarten, wenn überhaupt, rechts unten. Tatsächlich kommt es immer wieder vor, dass Neuseeland auf Karten fehlt. Zu den Institutionen, die den Staat mit seinen etwa 4,8 Millionen Einwohnern unterschlugen, gehören zum Beispiel die Vereinten Nationen, die BBC und das schwedische Möbelhaus IKEA. Premierministerin Ardern drehte für die Kampagne ein Video mit dem Schauspieler Rhys Darby. Der Komiker gibt darin zu, wir sind ein Land, das ziemlich passlig geschnitten ist. Das sieht ein bisschen aus wie eine halb zu Ende gegessene Lammkeule. Zugleich vermutet er hinter dem Weglassen eine Verschwörung. Schuld daran sollen die Australier und die Engländer sein, weil sie Neuseeland Touristen wegschnappen wollen oder aber, weil sie Neuseelands legendäre Rugby-Nationalmannschaft All Blacks loswerden wollen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.